Hallo und ganz herzlich willkommen zur heutigen Online-Session, die vierte Folge unserer Einstiegsreihe Börse at Home, wie immer jeden Montag, hat ja ganz viele Themen, aber seit jetzt dem vierten Monat machen Jana und ich nicht, Jana erkläre ich gleich, machen Jana und ich ja einmal im Monat 30 Minuten für Einsteigerinnen und Einsteiger. Heute mit meinem Lieblingsthema in der Tat, ETFs geschickt ordern. Und ich habe auch was richtig Spannendes vorbereitet. Jana ist in Urlaub, sei es ihr verdankt. Neben mir steht Anna, die traut sich noch nicht so ganz ins Bild, aber ich bin hier nicht ganz alleine mit den doch unfassbar vielen Anmeldungen. Und legen wir doch mal direkt los. Na. Ja, wir haben hier einige Probleme. Ah, ich sehe, ich muss so weiterschalten, funktioniert aber. Ich möchte noch mal Teil 1 bis Teil 3 ganz, ganz knapp zusammenfassen. Die wichtigsten Fragen vorweg: Welchen Zeithorizont habe ich für ein konkretes Investment? Weil das entscheidet darüber, welches Wertpapier und welche Anlageklasse geeignet sind. Und da unterscheiden wir die langfristige strategische Geldanlage, den Vermögensaufbau. Das ist sozusagen mein Kerninvestment. Und alles andere, was ich kurzfristiger anlege, sind taktische Satelliten außenrum. Das können Themen-ETF sein, Aktien, Rohstoffe, alles, was ein bisschen kürzeren Zeithorizont hat. Und zweite wichtige Frage: Wie viel Zeit will ich investieren? Für meine Satelliten muss ich mir wirklich Zeit nehmen, für den Kern nicht. Da gilt auch so ein bisschen das Motto der prognosenfreien langfristigen Geldanlage. Ich muss eigentlich gar nicht besonders reinschauen. Die Wahrheit ist irgendwo in der Mitte, aber da tasten wir uns ja auch in den nächsten Monaten in dieser Einstiegsserie langfristig heran. Die drei Killerkriterien für die strategische langfristige Vermögensaufbau, für die langfristige Geldanlage: Langfristig steckt schon drin, gut diversifiziert, also möglichst breit gestreut und angemessene Kosten. Angemessene Kosten will sagen, wir sollten uns ein bisschen von dieser Nullkostenmentalität abwenden, weil was nichts kostet. Das Einzige, was an der Börse kostenlos ist, ist die Risikostreuung, die Diversifikation. Ansonsten kostet alles was. Also angemessen will einfach nur sagen, wenn ich keinen Service habe, mich selber entscheide und einfach nur ein Trade absetze, dann kann das so gut wie nichts kosten. Wenn ich natürlich komplexere Sachen, komplexere Betreuung möchte, dann wird das auch einiges kosten. Aber ich finde immer den wichtigsten Punkt bei den Kosten: Die sollen mir nicht die Rendite wegfressen. Also einen aktiv verwalteten Mischfonds auf 10 Jahre, der 2% abwirft nach Kosten, der ist ja noch nicht mal oberhalb der Inflationsrate. Dann haben wir beim letzten Mal sehr ausführlich gemacht, ja, nee, noch ein Punkt: Einstiegsportfolio für alle, die ganz neu loslegen. Entweder, also alles, was ich in den nächsten 7, 8, 9, 10 Jahre nicht brauche, kann ich in ein Welt-ETF stecken. Dann am besten weltweit über alle Länder hinweg und alle Anlagegrößen, also an alle Unternehmensgrößen, Big Cap, Small Cap und Mid Cap. Es gibt einen mit 9.000 Aktien im Index. Und alles, was ich innerhalb der nächsten 5, 6, 7, 8 Jahre brauche, das mache ich als Cash-Position zur Seite, damit ich da dran komme, damit es verfügbar ist. Kann ich machen als Tagesgeld, kann Zinshopping betreiben oder auch einen Geldmarkt-ETF nehmen oder eine Bundesanleihe ging zum Beispiel an der Stelle auch. Und dann eben mit mehr Engagement, mit mehr Zeitaufwand und mit mehr Know-how komme ich dann allmählich zu meinen Satelliten. Und mit 5 einfachen Fragen komme ich zu meinem passenden ETF. Das haben wir das letzte Mal sehr ausführlich gemacht. Das heißt, ich überlege mir erst, welche Anlageklasse, dann ob ich breit streuen will oder ob es ein spezieller Branche sein sollen, Sektor und Thema. Dann überlege ich mir, welche Region kommt noch vorweg, also das ist sozusagen mein Anlageuniversum. Dann meine dritte Frage ist dann die Frage nach der Ausstattung. Soll er thesaurieren? Soll er die Gewinne ausschütten? Soll er währungsgesichert sein oder nicht? Und die vierte Frage ist so ein bisschen hinterher, nachhaltig oder nicht? Und die fünfte ist dann die konkrete Auswahl. Und Chuck, habe ich ihn. Wer das verpasst hat, habe ich letzten Monat sehr, sehr ausführlich gemacht und werden wir auch regelmäßig wiederholen. Das war jetzt die Zusammenfassung und jetzt geht's mit dem Mann rein. Also wir lassen diese gesamten Grundlagenthemen jetzt hinter uns und kommen zum Handel. Ah, stimmt. Beim letzten Mal haben wir ja auch über Sparpläne gesprochen, wie man die aufmacht. Das habe ich hiermit auch abgeschlossen. So, und jetzt nochmal vorweg, weil wir werden uns gleich ein paar ETFs anschauen, wenn wir ins Netz gehen. Wie die Namen aufgebaut sind. Vorne kommt immer der Emittent, iShares, Amundi, Spider, Xtrackers, was auch immer. Dann kommt der Indexname, der Anlagefokus, das kann sein weltweit, das kann sein Global Dividend Leaders, das bezieht sich dann, entweder steht da der Indexname oder steht das Anlageuniversum drin. Dann kommen so ein paar kleine Kürzel, UCITS ETF, das heißt, es ist rechtlich ein ETF. Und danach kommen so ein paar Merkmale, an denen ich gleich erkenne, ob ich jetzt auf dem richtigen Weg meiner Suche bin. DIS steht für Ausschütten, Distributing. ACC steht für Accumulating, Thesaurierend, also Einnahmen bleiben drin. Euro heißt, der ist in Euro. Euro hedged heißt, der ist Euro-Dollar gehedged meistens. SRI steht für Social Responsible Investments, ist eine Nachhaltigkeitskategorie. Oder ESG. Also da kann alles Mögliche stehen, was mir gleich zeigt, dass ich auf dem richtigen Pfad bin. Das wirkt erstmal kryptisch, aber wenn Sie sich einmal da reingedacht haben, dann ist das sehr einfach zu verstehen. So, Sie können auch heute wie immer Fragen stellen. Die Anna gibt die mir dann weiter, weil ich sehe momentan nur meine sich langsam vorwärts bewegenden Bilderchen, die ich da gemacht habe. Xetra. Also ich werde jetzt ein bisschen erklären, wie ETFs auf Xetra gehandelt werden, also insgesamt, nicht nur Xetra. Das ist ja keine Werbeveranstaltung, sondern eine Informationsveranstaltung. Aber Xetra ist die größte Handelsplattform für ETFs in Europa. Wir hatten im September, hatten wir, oh, da habe ich mich vorhin vertan, 2025 ist das natürlich, wir hatten ein Handelsvolumen von 27 Milliarden Euro. Und wenn Sie jetzt denken, okay, das ist ja ein Profimarkt, mitnichten, weil wir schätzen ungefähr 10 bis 15 bis zu 20% des Volumens auf Xetra kommt von privaten Anlegerinnen und Anlegern. Und jetzt ist das eine europaweite Plattform. Jetzt werden Sie sicherlich denken, die Sparpläne spielen da auch eine Rolle. Ja, tun sie, aber Sparpläne sind schon so eine deutsche Spezialität. Wir sind jetzt bei gut 10 Millionen Ausführungen pro Monat. Davon ist ungefähr die Hälfte auf Xetra. Also das Ganze im europäischen Kontext ist es die größte Plattform. Also es sind nicht nur die Sparpläne, man kann auf Xetra auch ganz geschickt als Privatperson eine Order platzieren. Und wie das jetzt geht, das tue ich. Und die nächsten 25 Minuten sind genauso aufgebaut. Ich erkläre erstmal, wie der Handel funktioniert, wie die Preise entstehen, welche Rolle da die designierten Sponsors haben, auf was sie achten, Geldbriefspannen, aufs offene Orderbuch. Und ich werde dann am Schluss noch einen Trade ausführen. Und das habe ich den Disclaimer vorweg vergessen. Das ist natürlich an keiner Stelle eine Anlageberatung und auch keine Verkaufsempfehlung. Und es ist einfach nur, dass ich deskriptiv versuche, etwas zu beschreiben, damit Sie das wunderbar bequem daheim nachmachen können, wenn Sie selber handeln. Xetra ist der Referenzmarkt für ETFs in Europa. Das bedeutet, der Preis, der auf Xetra festgestellt wird, gilt auf allen anderen Handelsplattformen als Referenz. Das gilt auch für den Aktienhandel, das gilt eigentlich für alles, was börsig gehandelt wird, wenn es in irgendeiner Form eine freie Preisverstellung gibt. Und da, wo das meiste Volumen ist, das ist dann der Preis, an den sich alle anderen Marktplätze halten, weil Sie können sich das ja vorstellen. Es gibt keine, also es ist ja kein Preisaufkleber auf einer Aktie oder auf einem ETF, sondern Angebot und Nachfrage bestimmen den Preis. Auch bei ETFs, wie das geht, erkläre ich Ihnen gleich. Und wenn ich jetzt zum Beispiel eine amerikanische Aktie auf dem Frankfurter Parkett kaufen kann, weil das einfach bequemer ist für mich und auch günstiger, dann wird natürlich der Preis für diese amerikanische Aktie nicht auf dem Frankfurter Parkett gemacht, sondern an der US-Börse. Also guckt der Händler auf dem Parkett, wo ist gerade der Preis in den USA oder wo sind die Indikationen dazu, wenn er noch geschlossen ist und macht entsprechend ein Preisangebot. Und das gilt für alle Wertpapiere, das ist das sogenannte Referenzprinzip. Und eben für ETFs ist das der Referenzmarkt auf Xetra, weil das meiste Volumen ist, zeige ich auch gleich nochmal. Das heißt, der andere außerbörsische Marktplatz oder eine andere Börse, die schauen, weil sie können ja, wenn sie da jetzt ein ETF kaufen, dann im Zweifel, gerade wenn der nicht so viel gehandelt wird, hat derjenige dort den ja nicht gerade, um ihn den zu verkaufen und wird sich dann später auf Xetra den besorgen. Wir haben bei allen Aktien, ETFs, Anleihen 2 Tage Lieferfrist. Das so nun mal ist Grundprinzip und da können Sie sich einfach merken, da wo das meiste Volumen ist, ist der Referenzpreis. Also haben Sie eigentlich an dem Marktplatz, an dem das meiste Volumen ist, eine Chance auf den A, den besten Preis und B, die kleinste Handelsspanne. Kommt gleich nochmal im Detail. Handel auf Xetra ist von 9 bis 17:30 Uhr. Sind im Moment circa 2.500 ETFs und circa 5.000 ETCs und ETNs. Also 3.000 von diesen ETPs nenne ich sie auch. So, ich sehe noch keine Frage. Also Sie können jederzeit Fragen stellen. Anna wirft mir die dann zu. Ich lasse mich gern unterbrechen. Da es geht schon ein bisschen ans Eingemachte heute. Also, wie werden die jetzt gehandelt? Es gibt eine Rolle, die nennen sich Designated Sponsors und die bewegen sich genauso im Orderbuch wie wir auch, wie sie auch. Und was wir hier sehen, ist ein Datenblatt vom Vanguard FTSE All World von vorhin. Und wir gucken mal nach da unten. Sie sehen da unten diese Box, über der Xetra steht, in grün, mit der Geldbrief, mit dem Geldbriefpreis. Und das ist das, was für Sie zählt, wenn Sie kaufen wollen. Also auf der linken Seite stehen die Kaufangebote von anderen. Und das ist der Preis für mich, wenn ich verkaufen will, diese 142,30. Und auf der rechten Seite steht insgesamt im Orderbuch, das zeige ich auch gleich, die besten Verkaufsangebote von anderen. Und das ist, wenn ich kaufen will, also ich würde für den Vanguard FTSE All World, hätte ich vorhin 142,34 € bezahlt. Das dazwischen ist die Handelsspanne, das ist der Kostenfaktor, von dem ich so oft spreche. Jetzt können wir da unten mal gucken, das waren vorhin 0,03%. Die ist dann in dem Augenblick echt klein. Aber es ist ganz wichtig. Also wenn Sie jetzt eine Handelsspanne von 1% haben, haben Sie sofort nochmal ein halbes Prozent extra Kosten bei einem Kauf oder bei einem Verkauf drauf, weil Sie ja die Hälfte von der Handelsspanne als Kostenfaktor rechnen müssen. Also wichtig ist für uns Geldbrief und diese Designated Sponsors machen nichts anderes, als sie laufend solche Geldbriefpreise stellen und sich aber genauso im Handel bewegen, wie wir eben auch. Und deswegen nicht zwangsläufig da oben jetzt stehen. Das kann ich gleich nochmal besser erklären, was ich mit da oben meine. Die haben noch eine andere wichtige Aufgabe. Wenn ich jetzt von diesem Vanguard FTSE All World einen Anteil kaufe, dann verkauft mir der Designated Sponsor den Anteil. Er besorgt sich die Aktien im ETF, liefert die an den Emittenten und kriegt dafür den Anteil, den er mir verkaufen kann. Also das ist dieser sogenannte Creation-Redemption-Prozess. Und das sorgt dafür, dass eigentlich ständig ETF-Anteile verfügbar sind, wenn die Wertpapiere verfügbar sind, die in dem ETF sind. Das gibt manchmal in schwierigen Marktphasen, kommt es zu leichten Hiccups. Kein Vergleich mit anderen Hiccups, aber da merkt man so ein bisschen diesen Prozess dahinter. Normalerweise merkt man das überhaupt nicht. Also wenn ich jetzt hier Anteile von dem kaufe, kann ich mich eigentlich, also ja, ich kriege die dann. Dafür wird hinten dran ein ganzer Prozess in Gang gesetzt, um eben diese Anteile zu bauen. Wichtig auch nochmal zu wissen, die Designated Sponsors werden bei den meisten ETFs, die viel gehandelt werden, nicht beauftragt, sondern die machen das von sich aus. Es sind bei großen ETFs mindestens 1, 2, 3, 4, 5 Designated Sponsors aktiv. Und ein ganz wichtiger Faktor, warum das funktioniert, das ist so in der Regulierung der ETFs. Die Emittenten müssen permanent einmal am Tag, also ständig einmal am Tag, das ist für mich permanent bei Fonds, die Zusammensetzung veröffentlichen und die Gewichtung. Das heißt, jeder kann das nachbauen. Und so können die da eben mitmachen. Bei einem kleineren ETF müssen die beauftragt werden. Aber dadurch, dass das alles so unfassbar transparent ist und alle immer nachvollziehen können, was die Wertpapiere in dem ETF gerade wert sind und weil die Zusammensetzung bekannt ist, sind diese Rollen genauso fluid und ist dieser Handel so transparent und so einfach im Vergleich zu ganz vielen Wertpapieren.
So, wir haben hier zwei
Ja, zwei
Fragen.
Fragen, ja?
Einmal, wenn meine Depotbank ein ETF nicht handelt, wie kann ich kaufen?
Wenn eine Depotbank einen ETF nicht anbietet, das kann eigentlich nicht sein, wenn die einen Xetra-Zugang hat, aber da komme ich nachher nochmal zu, wenn ich über Zugänge spreche. Ich gucke mal gerade nach der Uhr, ob ich mich jetzt hier beeilen muss. Nicht unbedingt. Also ganz wichtiger Faktor, kurzfristig wird der Preis des ETFs durch Angebot und Nachfrage bestimmt. Jetzt erkläre ich mal, vielleicht nochmal bildlich, wie so ein Topf, also wie so ein Preis entsteht. Ein Fonds ist ein Topf, egal ob aktiv verwaltet oder ETF, Wurst, ja. Das ist einfach nur die Methode der Zusammensetzung, ist aktiv oder passiv. Das ist ein Topf. Und da sind die Wertpapiere drin, die der designierte Sponsor bei einem ETF besorgt hat. Der Emittent erhält die, beziehungsweise die Depotbank, aber dieser stellen sich einfach diesen Topf vor. Und der gedankliche Wert eines einzelnen Anteils lässt sich einfach berechnen durch den Wert der Wertpapiere in dem Topf, geteilt durch die Anzahl der ausgegebenen Anteile. Also ich habe einen Anteil, dann habe ich einen bestimmten Anteil an diesem Topf und der ist einfach in der Größe der Anteile, die ausgegeben sind. Also wie viele gibt es? Wenn es 1000 gibt und ich habe einen, habe ich ein Tausendstel von dem Wert der Wertpapiere in dem Topf, die permanent sich verändern. Und das ist der kurzfristige, also und das weiß der Markt Und deswegen entsteht kurzfristig dieser Preis, in dem Fall jetzt hier diese 142,30 zu 142,34 durch eben diese Angebot und Nachfrage. Auf der linken Seite sind die Kaufwünsche und auf der rechten Seite sind die Verkaufswünsche. Diesen Wert, der sich bestimmt durch die Wertpapiere in dem Topf, durch deren Wert, das nennt man INEV, das ist der net indikative Nettoinventarwert, der wird minütlich berechnet, das ist auch eine Pflicht. Ich zeige Ihnen gleich und da kann ich ablesen, was der ETF in dem Augenblick kostet im Vergleich zu seinem Nettoinventarwert, der indikative. Einmal am Tag muss dieser indikative Nettoinventarwert übrigens dem, also der Preis muss übrigens dem Preis der Emittenten entsprechen.
Wir haben eine weitere Frage. Ist der Spread mittags besonders gering?
Ah, ist die Frage, wann der Spread am geringsten ist, das sage ich nachher, da komme ich nachher zu. Bitte ich ein bisschen um Geduld, weil das hat was damit zu tun, wann ich am besten handle. Also, was ich jetzt hier zeige, ist den Verlauf von so einem indikativen Nettoinventarwert, also der in dem augenblickliche Wert des Wertpapierkorbs im Vergleich zu dem ETF. Das blaue ist der dicker S&P 500, UCITS ETF, und das rote ist sein Nettoinventarwert. Sein Indikativer. Und was man da sieht, dass der in Phasen auseinanderläuft. An der Stelle möchte ich zwei Begriffe erklären, die häufig fallen im Kontext mit ETFs, der Tracking Error versus die Tracking Difference. Der Tracking Error ist die kurzfristige Abweichung von einem ETF, von seinem Index. Das ist jetzt aber nicht der Nettoinventarwert. Ich hätte jetzt hier vielleicht nochmal den Index drüber le legen können. Und das passiert, wenn Dividenden schon ausgeschüttet werden oder die Dividenden sind schon im Index drin, aber noch nicht im ETF, weil sie erst später ankommen und so weiter. Das sollen wir hiermit nicht verwechseln. Der Tracking Difference ist die Abweichung des ETFs vom Index. Was wir hier sehen, ist die Abweichung des ETFs vom Inventarwert und das kann ganz viele Gründe haben und das führt aber sehr zügig dazu, dass sich das wieder ausgleicht. Und was ich Ihnen damit einfach sagen will, das kann man sich anschauen. Und dann kann man relativ schnell auch sehen, in was für einer Phase der Markt gerade ist und ob ich vielleicht als langfristige Anlegerin jetzt mal abwarte oder jetzt eben gerade zuschlage. Offene Orderbuch habe ich eben schon ein paar Mal erwähnt. Wir haben also die Geldseite und die Briefseite, heißt auch Bid-Ask. Und das ist so aufgebaut, das heißt Orderbuch, weil das früher Bücher waren. Da haben die Kursmakler die Aufträge auf, im Parketthandel reingeschrieben und haben dann Kopf und Preis gerechnet. Schon lange nicht mehr so, sind schon lange digital, inzwischen voll digital. Und die Kunst oder das Schöne an Xetra ist, das funktioniert automatisch. Es gibt diese Rollen, der Designated Sponsors, die sind da drin, aber die agieren wie alle anderen auch. Und dann gibt es hier in dem Gebäude sogar, in dem wir beide, Anna und ich jetzt hier stehen, da ist die Marktsteuerung. Aber die machen nicht viel, außer zu gucken, dass alles geregelt läuft. Und dieses Orderbuch, das ist offen, das können Sie sich anschauen. Es gibt unter anderem auch auf unserer Website inzwischen kostenlos, wenn Sie eingeloggt sind, in Echtzeit. Und Sie sehen hier, links sind die ganzen Kaufaufträge von Anlegern hier oben, das ist jetzt der iShares Core S&P 500 gewesen vorhin. Da habe ich hier wahrscheinlich einen Auftrag mit 10 Stück für 617 Euro gehabt. Also da hat jemand gesagt, er hat ein Limit gesetzt, vielleicht waren es auch zwei mit jeweils 5 Stück und haben gesagt, ich möchte den kaufen für 617 Euro. Nur mal ganz kurz die Erklärung: Limit Order, Market Order. Eine Limit Order ist, ich sage, wie viel ich maximal bezahlen will oder mindestens bekommen möchte. Eine Market Order ist mir egal. Und wir empfehlen, immer ein Limit aufzugeben. Immer. Egal, ob Sie jetzt außerbörslich handeln, ob Sie irgendwie eine Direktorder machen, sagen Sie immer, ich möchte so und so viel hier maximal bezahlen. Machen Sie sich vorher eine Preisvorstellung und geben Sie dann Ihre Order mit dieser Preisbestimmung auf. Das schützt Sie einfach. Und dass der Markt Ihnen wegläuft im ETF-Handel, mir ist es noch nie passiert. Aber wie, wir machen es ja gleich, da kann ich dann noch ein bisschen mehr zu sagen. Also diese Orderbuchsituation, 10 Stück von diesem iShares Core S&P 500 auf der linken Seite. Da sieht man, weil es ist meine Verkaufsseite, ich hätte im besten Falle 617 Euro gekriegt, wenn ich jetzt hier hätte 10 Stück verkaufen wollen. Unten drunter hätte ich 600 Euro 16,96 bekommen für 59 Stück. Ich sehe nicht, wie viele Aufträge diese 59 Stück ausmachen, aber das ist egal. Und so weiter wird es da unten immer weniger. Ist ja logisch. Da ist die Seite, wenn ich verkaufen will, die für mich relevant ist. Rechts ist die Seite, die relevant ist, wenn ich kaufen will. Dann habe ich hier den billigsten Preis, den günstigsten für 617. Und dazwischen liegen diese 10 Cent und das ist die Spanne. Das ist super klein auch, aber das auf jeden Fall sich immer angucken. Und da unten wird es natürlich immer teurer. Das sind die Preisvorstellungen von denen unten drunter. Und wenn ich jetzt sage, wie ich meine Order am besten aufgebe, ich lege sie einfach mitten in diese Spanne. Jetzt haben wir sowas wie eine Minimum Tick Size. Das bedeutet, es müssen bestimmte Schritte eingehalten werden. Es können aber nicht mehr als 2 Cent sein. Das sehe ich hier an den Preisabstufungen hier runter. Sprich, ich würde jetzt hier einen Auftrag aufgeben für 617,05 Euro. Das wäre meine Order, mein Limit, das ich hier reinsetzen würde. Egal, ob ich kaufe oder verkaufe, ich setze mich einfach mitten in die Spanne rein. Manchmal, wenn Sie sowas machen und Sie kriegen dann von Ihrer Bank gemeldet, das geht nicht, entspricht nicht der Tick Size oder der Vorgabe für die Abstände oder wie auch immer das dann genannt wird, das nennt jeder anders, dann liegt das eben daran, dass Sie hier, ich vermute, es sind 2 Cent haben. Also ich kann jetzt hier nicht 617,11 € aufgeben, das würde abgelehnt werden. Also machen Sie sich das einfach bewusst. Aber man kann es erkennen, also man sieht es und die meisten Banken geben auch eine verständliche Fehlermeldung. Da muss man es nochmal korrigieren. So, das habe ich eben schon erklärt. Ich muss nochmal erklären. Ah ja, die Spanne, jetzt haben wir bei dem hier, das waren diese 6 Cent. Wie entsteht das? Also die Designated Sponsors, die gucken, wo ist von den Wertpapieren, was hier ein bisschen komplexer jetzt, das Underlying Ask und Underlying Bid, das will sagen, Underlying sind die Wertpapiere im Korb. Und wo ist da, wenn ich die jetzt alle kaufen würde, mein eigener Verkaufspreis und mein eigener Kaufpreis als Designated Sponsors? Und darauf kommen dann noch Brokerage Fees, das heißt Handelsgebühren, die haben auch Handelsgebühren, Stamp Duties sind Steuern. Wenn ich dann noch ein Hedge machen muss, also eine Währungsabsicherung machen muss, kommt was drauf. Wenn ich die Creation machen muss, also das Bauen muss, kommt da was dazu. Und dann will ich natürlich auch noch was verdienen. Und das zeige ich einfach mal, um darzustellen, was alles in diesen 6 Cent, die wir eben hatten, bei dem S&P 500 ETF drinstecken. Also unten drunter die Spanne der Wertpapiere in dem Index und dann das Ganze an Gebühren, was noch drüber ist. Und ganz da oben ist das, was derjenige, der das handelt, mit Ihnen verdient. Und diese Spanne, der Kostenfaktor, variiert stark von der Angebot- und Nachfrage natürlich. Also je schwieriger die Marktlage wird, umso weiter geht das hier auseinander, das Ask und das Bid von den Wertpapieren drin. Immer, egal was Sie handeln, wenn das Risiko steigt, wenn die Unsicherheit steigt, gehen Geld, Brief immer weiter auseinander. Ja, da positionieren sich einfach die Leute vorsichtiger und dadurch setzen sie andere Limits. Das haben wir ja gerade gesehen, oben in dem Orderbuch, was das bedeutet. Die Uhrzeit. Ja, sind wir wieder bei der Frage nach 13 Uhr. Wenn ein Markt zu ist, also wenn ich jetzt zum Beispiel eine japanische Aktie kaufen wollte, in Tokio ist die Börse zu und mir verkauft die einer, oder ich kaufe einen japanischen ETF, geht genauso, dann habe ich natürlich das Risiko desjenigen, der mir das jetzt verkauft, bis der Hauptmarkt wieder aufmacht in Tokio. Das steckt da mit drin. Also immer gucken, genauso wie man Aktien nur kaufen sollte, wenn die Heimatbörse offen ist, der Referenzmarkt, habe ich ganz am Anfang erklärt, das gilt auch für ETFs. Also ETFs kaufe ich auch nur, wenn der Referenzmarkt nach Möglichkeit offen ist. Sprich, in USA sollte ich anfangen, also in den US-amerikanischen ETF kann ich mittags anfangen, zeigt die Statistik, aber sollte ich gucken, dass ich das in die Nachmittagsstunden ziehe. Und einen asiatischen ETF möglichst nah in morgen an den Schluss der Tokyota Börse ran. Also versuchen da ein bisschen ranzukommen an die Zeiten. Absolut nichts mehr sollte ich tun mit einem europäischen ETF oder den Wertpapieren in dem ETF. Das gilt für Anleihen wie für Aktien später am Abend, in dem sogenannten Abendhandel oder in dem Späthandel. Die Liquidität, das bestimmt es natürlich auch. Also wenn jetzt der ETF Anleihen drin hat, das sieht man öfter, und die sind auf einmal nicht mehr handelbar, weil irgendwas passiert oder irgendeine Börse wird zugemacht, dann passiert das Gleiche und dann geht es auch komplett auseinander. Also diese Handelbarkeit der Wertpapiere im ETF ist ein ganz wichtiger Faktor, dass Sie das einfach mal gehört haben und verstehen.
Eine weitere
Ja.
Frage: Wenn ich die Variante sofort kaufen eingebe, sollte dann auch ein Limit eingetragen werden?
Kommt drauf an jetzt, wo die Sofortkaufen-Variante eingesetzt wird. Ja, auf jeden Fall mit Limit, ja, widerspricht sich eigentlich nicht, aber es hängt ein bisschen davon ab, also so Sofort-Orders. Das ist, je nach Poker ist das ganz unterschiedlich. Also manche haben das ja bei sich selber, dass einfach ein Quote hingerotzt wird, Entschuldigung für das Hinrotzen, und das dann einfach, wenn ich es eingebe, werde ich zudem ausgeführt, da darf ich natürlich kein Limit setzen. Ja, es gibt auch einen Order-Typ, der heißt Immediate Cancel. Da ist es so, wenn ich da ein Limit eingebe, dann kriege ich quasi den Match nur, wenn der im Buch das vorhandene, also die nötige Gegenseite da ist, wenn das damit gemeint ist. Also es widerspricht sich nicht immer. Ich kenne keinen Grund, warum man mit so einer Order reingehen sollte, ohne das zu limitieren. Außer ich bin in einem, aber ja, selbst wenn ich in einem extrem in eine Richtung rennenden Markt unterwegs bin, aber da reden wir jetzt über das Trading, der kommt, wenn ich jetzt etwas mittelfristiger reingucke, der kommt immer wieder mal zurück für einen Moment. Also das ist nicht so, dass das straight in die eine Richtung geht. Außer es ist eh irgendwas total schief. Da würde ich jetzt persönlich die Finger weglassen, sowieso vom Markt in dem Moment. So, dann wollte ich noch was erzählen, bevor wir tatsächlich ins richtige Doing gehen. Wir haben jetzt seit ein paar Monaten einen Xetra-Preisvorteil. Das heißt, Orders werden mindestens zum Xetra-Preis ausgeführt, wenn nicht sogar besser. Das gilt für private Anleger bei den Banken, die da mitmachen. Das ist im Moment Commerzbank, Comdirect, Consors, Deutsche, Erste, FIO, Flatex, ING, Max Blue von Tobel. Ich glaube, da fehlt noch eine. Die Postbank ist inzwischen auch dabei. Kann man sich bei uns auf der Internetseite anschauen. Und das funktioniert so, dass ich eben hier auf der rechten Seite in dem Augenblick einen Xetra-Preis hatte in der Situation von 531,14 zu 531,26, auch mit einer super Mini-Spanne. Und ich muss es vertauscht haben, weil der ist ja sogar, ach nee, er ist niedriger. Er ist besser. Auf der linken Seite ist ja das Kaufangebot von jemandem, und der ist 4 Cent besser gewesen. Das ist sozusagen, hat die Bank da hat auch so eine Market Maker Rolle und hat da in dem Augenblick diesen Preis reingestellt. Alle anderen nicht, also alle institutionellen Investoren, alle Trading Members, die ganz normal sich in Xetra bewegen, und alle Privatanleger, die bei einer Bank sind, die da nicht mitmacht, die kriegen einfach das da. Das als Spanne, die 531,14 zu 531,26. Und wer da dabei ist, das sind dann die 531,18 zu 531,26. Also 4 Cent besser hier auf der Verkaufsseite aus meiner Sicht, wenn ich handle.
Wir haben noch mal eine Frage zum Nettoinventarwert. Was beinhaltet dieser?
Der Nettoinventarwert, das ist der Wert aller Wertpapiere im ETF, im Fonds, bewertet mit ihrem in dem Augenblick aktuellen Preis. Also einfach, was ist das Wert, was da drin ist? Und nicht, hat der Anteil daran für einen Preis, sondern was sind die Wertpapiere im Fonds wert? So, bevor wir schnell in die Praxis gehen, mal Tipps für den Handel. Ich fasse das nochmal zusammen. Also, Orders mit Limit in die Spanne setzen. Damit bestimme ich ja auch den Preis mit. Ich bin ja Teil von dem Markt, weil Angebot und Nachfrage bestimmen den Preis. Ich gucke ins offene Orderbuch, dann kriege ich so ein Gefühl dafür. Schau auf die Größe der Handelsspanne. Wenn die zu groß ist, lasse ich da die Finger weg. Ich habe so eine Daumenregel, wenn ich keine besonderen Service bekomme, sondern selber entscheide, mir den ETF aussuche und selber einen Order aufgebe, maximal 1% Kosten. Das ist dann die Spese, das ist die Börsenplatzgebühr, falls ich es über eine Börse mache, was ich immer tue, und die Handelsspanne zusammen. Also also ansonsten werden die Kosten, die summieren sich. Ja. Also, und ich kann natürlich auch wenn ich auf die Kosten achte, kleinere Aufträge aufgeben. Aktiven Handelsplatz wählen, dann kann ich aktiv sagen, da soll das hin, da ist es gerade besser. Und ich gucke vor allen Dingen auf die Liquidität. Wenn ich nicht zu tief reingehe, würde ich mich immer daran orientieren, wo ich am meisten handle. Und jetzt kommt es mit der Mittagszeit. Wir berechnen sowas, das XLM, das zeige ich gleich mal, das sind die Kosten, die eine Order auslöst, jetzt in dem Fall eine größere Order. Ich meine, es sind 10.000, ich hätte es nachgucken sollen, oder 12.500 Kauf, Verkauf von einem ETF, sogenannte Round Lot in Basispunkten. Und das sind dann zum Beispiel, Basispunkte ist immer eine Kommastelle weiter vom Prozent. Und dann habe ich dann so zwei, also das hieß zwei Basispunkte als XLM, das heißt dann 0,2% passiert mit dem, ist der Effekt meiner Order auf das Wertpapier. Und das ist einfach eine absolute Größe, die sagt mir, wenn ich zwei ETFs habe, die ich miteinander vergleiche, welchen ich günstiger kaufen kann, wenn die dieselbe Ausstattung haben, also ähnliche Ausstattung haben und ähnliches Anlageuniversum. Nur, dass Sie das auch mal gehört haben und nutzt diesen Preisvorteil. So. Ich habe jetzt hier, was ich jetzt mache, ich gebe jetzt gleich eine Order auf in Xetra Gold. Das ist keine Anlageberatung, keine Verkaufsberatung, aber ich tue es tatsächlich. Also ich gucke, dass ich das jetzt kaufe und ich habe nur ein bisschen Gold, also kann ich da ein bisschen nachkaufen. Und Xetra Gold hat den Vorteil, genauso wie Euwax Gold 2. Das ist die Alternative von der Stuttgarter Börse, dass es nach einem Jahr steuerbefreit ist. Zauberwort an der Stelle ist die Auslieferung. Sprich, wenn ich einen Lieferanspruch habe, dann ist das wird das behandelt wie physisches Gold. Das Gleiche gilt übrigens auch für Kryptowährungen, also Bitcoin. Wenn ich ein Bitcoin-ETP kaufe, den ich mir liefern lassen könnte, ich muss es nicht tun, dann gelten da auch die Steuerregeln für das Wallet, wenn ich tatsächlich physisch, ist hier ein falsches Wort meiner Ansicht nach, ein Bitcoin kaufe. Also, gibt zwei Sachen bei Gold, Xetra Gold und Euwax Gold 2. Ich nehme Xetra Gold. Die geben sich meiner Ansicht nach nichts. Und ich kann gucken, jetzt zum Beispiel, ich habe vorhin geguckt, das ist jetzt Finanzen.net. Es gibt ein paar Portale, Finanzen.net, OnVista, Investing.com, nur ein paar mehr sicherlich. Yahoo müsste es auch haben. Da kann ich mir verschiedene Börsenplätze angucken. Was ich hier sehe, ist, das war vorhin. Ich habe hier eine Spanne und die variiert ganz stark hier auf der Seite. Ich muss ja rechts gucken, wenn ich kaufen will. Aber ich habe natürlich auch hier das Volumen. 96.000 ist hier am höchsten. Und schauen Sie einfach mal nach, wenn Sie was kaufen, wo ist das Volumen? Schauen Sie sich das mal an. Und was ganz wichtig ist, ich sehe natürlich hier, dass der Preis höher ist als zum Beispiel, na, ist er gar nicht. Der Verkaufspreis hier ist sogar höher. Okay, weil ich habe hier einen älteren Preis. Das ist auch nochmal ein ganz wichtiger Faktor, weil diese Plattform hier zum Beispiel, Finanzen.net, die haben natürlich keine Xetra Realtime-Preise, weil die einen Preis Stempel dran haben, die Kosten, auch manche Broker haben keine Realtime-Preise, je nachdem, und zeigen mir gar nicht einen echten Geldbriefpreis an, das ist auch ein Kostenfaktor an der Stelle, und das muss ich einfach im Kopf haben, dass ein Preis von 10,49 € in einem Wertpapier, das heute schon so viel gehandelt worden ist, dass das natürlich was anderes ist als ein Preis von 10, 11,03 €. Aber das ist ja jetzt nur meine erste Informationsquelle. Und dann nochmal ein Tipp, bevor ich hier aus dieser Präsentation rausgehe. Das ist hier Finanzfluss. Da können Sie sich mal angucken, welche Banken Xetra Orders überhaupt anbieten. Und hinter dem I verbirgt sich, was sie kostet.
Wir haben eine weitere Frage zur
Ja.
Wahl des Handelsplatzes. Bank oder Broker bietet automatische Auswahl, die in der Regel am günstigsten sein soll. Was ist davon zu halten?
Ja, Zauberwort ist hier sein soll. Ich kenne keine Bank, die das tut, was für ihre Kunden oder Kundinnen am besten ist, sondern die machen eigentlich immer das, was für sie am günstigsten ist, für die Bank. Und ich würde überhaupt keine, weiß nicht, ja, ich würde überhaupt keine Vertrauen darauf setzen, dass das für mich so platziert wird, wie es für mich am besten ist. Es gibt manche, die tun das, aber sie wissen es nicht und deswegen kann man sich da überhaupt nicht drauf verlassen. Also ich wollte jetzt nochmals kurz hier reingehen und das mit den Xetra, also wir sind jetzt auf börsefrankfurt.de. Hier ist die Liste der ETFs, wie sie heute gehandelt werden. Allein da sehe ich schon, was da los ist. Der Stoxx Europe 600 Healthcare, also heute ist irgendwas los mit den Gesundheits-ETFs, der ist allein heute für 25 Millionen umgesetzt worden. Und ich gucke mal bei den ETCs, da ist es Gold oben, überrascht mich jetzt auch nicht, mit 17 Millionen Euro Umsatz. Und wenn das hier so blau blinkt, dann ist der Preis, der da entstanden ist, auf Xetra, aufgrund von Xetra Plus entstanden, also diesem Xetra Service für private Anleger. Das heißt, der ist besser ausgeführt worden. Und da ich heute Gold kaufe, also Xetra Gold, gucken wir uns mal das Datenblatt hier an. Also hier ist jetzt in Echtzeit, was wir vorhin gesehen haben. Okay, es ist teuer geworden. Ich erinnere mich, da haben wir noch Witze gemacht, ob es dieses Jahr noch über die 100 Euro je Gramm kommt. Das ist hier 100, also das sind jetzt hier die Europreise in Gramm. Und da kann ich mir das auch nochmal angucken, wie das hier wäre, 71,73, ja, wäre auf der linken Seite, auf der Verkaufsseite ein Cent besser gewesen. Meine Bank ist jetzt da nicht dabei, deswegen ist es für mich kein Aspekt, die ich jetzt heute nehme. Und ich wollte noch mal kurz das Orderbuch zeigen. Hier sehen wir jetzt hier nochmal das Orderbuch. Jetzt sind wir hier zu 108,72, zu 108,74 und ich habe 1 Cent Abstand. Das heißt, ich würde jetzt hier versuchen, auch meinen Auftrag dazwischen zu platzieren. Das ist in Echtzeit. Hiermit sehe ich auch, dass ich schon 7 Minuten überzogen habe. So, jetzt mache ich aber mal kurz. Sekunde. Das ist ein wunderbarer Moment, dass Sie Fragen stellen. Ich halte mal ganz kurz die Übertragung an.
Gilt die Mittagszeit sowohl für den Kauf als auch für den Verkauf?
Ja. Also das ist kein Unterschied, ob man kauft oder verkauft. Wenn wir hier über Vorteile im Handel sprechen, von zeitlichen Vorteilen, dann ist das vollkommen egal. So, ich logge mich jetzt hier mal ein, deswegen nicht wundern.
Frag. Gibt es ETF, die die europäische Rüstungsindustrie abbilden?
Ja, da gibt es eine ganze Menge. Das ist jetzt eine Frage nach Themen-ETFs. Ich kann auch gleich mal zeigen, wie stark die gehandelt werden. So, ich muss jetzt eine TAN hier anfordern. Ich mache übrigens das nächste Mal bei der nächsten Session am 2. November mache ich Themen- und Strategie-ETFs. Also, falls da jemand Interesse hat, das ist dann Teil Nummer 5 unserer Einstiegsserie. Wir werden immer spezieller. Wobei, ich fand das jetzt heute schon anspruchsvoll. Ich glaube, ich hoffe, ich bin da nicht zu schnell durchgegangen. Ich freue mich auf jeden Fall über Feedback. So, jetzt.
Muss nochmal teilen, glaube ich.
Ja, ich muss nochmal teilen, das habe ich auch vor. Ich wollte jetzt nicht unbedingt mein gesamtes Depot offenlegen. Das ist es. Also mein Übungstepot für Gelegenheiten wie dieses. So. Jetzt müssen wir mal gucken, dass ich das richtig mache. Ja, genau, das ist jetzt die Ordermaske von Traders Place. Da erwarte ich nicht so viel, weil die sind super günstig, aber sie haben, und das finde ich das Sympathische, und das sage ich jetzt nicht, weil ich hier bei einer Börse arbeite, sondern ich habe tatsächlich eine riesen Auswahl an Marktplätzen. Und was ich vorhin mal gezeigt habe, Finanzfluss, dieser Übersicht, vielleicht schauen Sie sich das mal an, wenn Sie noch auf der Suche nach einer Bank sind oder vielleicht jetzt auch mal Bock haben auf Xetra Gold und sagen, ups, meine Bank bietet mir das gar nicht an. Das gibt in der Tat einige Depotbanken, die machen das nicht. Das liegt daran, dass diese Auslieferung, das kostet, das ist mühselig und dann sind da noch 0,3% oder so Verwahrungsgebühr drauf und da haben die auch keine Lust drauf. Aber Sie können ja jederzeit irgendwie bei einer anderen Bank ein Depot aufmachen. So, jetzt will ich hier was erklären. Das ist recht wichtig, wenn Sie eine Order aufgeben. Das gilt für ETFs insbesondere. Es gibt sogenannte Friendly Names, jetzt wie das, was hier in dem Datenblatt steht. Und es gibt so unfriendly names. In dem Fall ist es noch einigermaßen erkennbar. Aber wenn ich jetzt hier irgendeinen komischen ETF nehme, ich versuche mal was hier. Wo bist du jetzt? Suche hier. X. Ne, funktioniert nicht. Hier sind Einers, die werden mir sogar angezeigt. Also das heißt, wenn ich so nicht, also was ich immer mal haben muss eigentlich, ist eine ISIN. Ne? Dann weiß ich eindeutig, jetzt will es nicht. So. Jetzt gehe ich da mal wieder hin, bevor hier noch alles schief geht. Also was ich immer brauche, ist eine eindeutige Kennung von dem Wertpapier. Im besten Falle die ISIN, die internationale Identifizierungsnummer. Und dann weiß ich, ich habe das richtige Wertpapier, wenn hier ein unfriendly name kommt. Ich habe die jetzt hier. Das hier heißt jetzt, die kümmern sich gar nicht besonders drum. Und vor allen Dingen haben sie keine richtigen Preise für mich innerhalb des Orderprozesses, weil das ist super günstig hier. Also beschwere ich mich da auch nicht drüber. Ich gucke ja woanders. Bin jetzt hier auf Kaufen. Logischerweise, ich will ja kaufen 108.700. Das ist eine Kauforder. Dann muss ich erstmal bestätigen, dass ich dieses Produktinformationsblatt gelesen habe. Und jetzt kriege ich hier ein paar Orderplätze angeguckt. Was ich jetzt parallel mache, ich gehe zurück ins Orderbuch. Das habe ich ja hier offen, das ist online. Und ich sehe jetzt, wir sind hier bei 108,73, 108,76. Ich würde jetzt mal hier versuchen, für 73, also 108,73 zu kaufen. Nehme Xetra. Ich könnte hier noch mal kurz gucken. Kurs interessiert nicht. Geldbrief ist relevant. Hier habe ich 67 zu 70. Und ich sehe da oben, die sind viel besser. Aber die haben einen ganz anderen Zeitstempel, obwohl ich das nicht sehe. Naja, weiß ich jetzt auch nicht so genau. Aber ich habe hier keinen Zeitstempel an dem Geldbrief. Aber das ist mir eigentlich auch relativ egal, weil ich sehe es ja da drüben. Also ich muss einfach hier in Kauf nehmen, dadurch, dass die so günstig sind und das ist bei allen günstigen Banken so. Dadurch, ich mache das jetzt hier. So, ich kann 740 € kann ich ausgeben. Jetzt müssen wir noch mal kurz rechnen. Ich mache Limit Order. Also, das ist hier weder eine Empfehlung für das Wertpapier noch eine Empfehlung für die Bank, aber ich muss es ja mit irgendwas zeigen. Jetzt müssen wir mal kurz rechnen. 700 habe ich, 108 kostet der, sind 6 Stück. Ja, 6 Stück, mehr geht nicht. Ach so, ich muss Limit eingeben. Jetzt gucke ich noch mal kurz. Oh, es ist ein bisschen nach oben gelaufen, aber egal. Also 108,76. 108,76. Die Stück muss ich angeben. 6 Stück. Order berechnen. Ah ja. Okay. Wunderbar, dass das jetzt hier passiert. Anscheinend, obwohl der Xetra-Preis unterhalb dieser Schwelle ist, machen die das hier in 10 Cent Schritten. Das heißt, ich kann mir jetzt überlegen, also ich kann jetzt hier nicht drauf handeln, so wie ich das gerne möchte. Ich habe das hier vorher nicht getestet. Das ist mir jetzt hier ehrlich gesagt, also 80 will ich hier nicht bezahlen. Das ist für mich jetzt ein Grund, das hier abzubrechen, das Wertpapier nicht über diese Bank zu kaufen. Ich sehe Ihnen nachher mal eine Mail schreiben, warum das so ist, weil ich ja eigentlich in Xetra kaufen will und ich habe diese 10-Cent-Schritte und wir brechen das Ganze einfach ab. Wunderbar. So ist das mit Live-Geschichten, wenn sie schief gehen. Ich komme zurück. So, dann bin ich wieder ganz da. Also ich hätte jetzt das getan, ich hätte das jetzt gekauft, aber ich tue das unter diesen Umständen nicht. Ich werde mich mit meiner Bank auseinandersetzen. Ich schreibe dir eine Mail, warum das so ist. Wenn Interesse ist, erzähle ich am 2. November, was dabei rausgekommen ist. Ich würde jetzt, was würde ich jetzt machen, wenn ich das wirklich unbedingt haben wollte, diesen Goldanteil? Ich würde gucken, ob ich es auf einer anderen kaufen kann von meinen Depots. Ich habe jetzt ein paar mehr. Ansonsten, ja. Ich würde tatsächlich erwägen, das mit einem anderen Depot zu machen. Aber mal, also dadurch, ich mache jetzt hier, Gold ist langfristig, das ist jetzt kein taktisches Investment, sondern das wären jetzt ein paar kleiner Teil Beimischung dazu gewesen für die langfristige Vermögensanlage. Und da muss ich nicht heute gleich was tun. Ich kann mich da jetzt kurz mit beschäftigen, drüber nachdenken. Hätte ich jetzt taktisch einen ETF gekauft, einen Themen-ETF, dann wäre das vielleicht was anderes gewesen. So, dann gucken wir mal, was wir noch an Fragen haben.
Eine Frage noch, arbeiten Sie mit Stop-Loss-Limits? Und wenn ja, wie legen Sie diese fest?
Ja, die Frage nach Stop-Loss-Limits. Tatsächlich, ich setze Stop-Loss-Limits, aber auch im taktischen, auf gar keinen Fall im langfristigen. Weil langfristig ist möglichst agnostisch, prognosefrei, weiter Horizont, immer Blick voraus. Stop-Loss-Limits. Am liebsten Trailing Stop Loss. Vielleicht kurz erklären, was das ist. Ein Stop Loss ist ein automatischer Verkauf, wenn Wertpapier eine bestimmte Schwelle erreicht hat, nach unten wie nach oben. Nach oben wäre es ein Stop Buy, nach unten ist ein Stop Loss, also Stop Sell. Und dann wird der Stop Order ausgelöst. Da am besten Stop Limit Order setzen, sprich nicht Stop auslösen und dann wird es eine Market Order, sondern dann wird es eine Limit Order mit einer Preisvorstellung, die ich vorher eingebe. Da schütze ich mich vor abrupten Abstürzen und ich werde dann wirklich, vielleicht ist nämlich dann überhaupt nur noch Verkauf da und keine Nachfrage mehr, also nur noch Angebot und dann kann sein, dass es richtig nach und nach runterrutscht und irgendwann bin ich dran und dann ist der Preis viel tiefer, als ich das je mir vorgestellt hätte. Also Stop Limit Order setzen und da bei einem Trailing Stop ist es so, dass der immer mit wächst, also so 10%, 20% unter dem aktuellen Preis. Da würde ich mir unbedingt die Volatilität angucken. Und wenn die Volatilität schon 20% ist, kann ich meinen Trailing Stop nicht 20% unten drunter setzen. Sonst werde ich unbeaufsichtigt einfach rausgeworfen. Machen wir sicherlich in eine der zukünftigen Einsteiger-Sessions, Order-Typen, da kann ich das genauer erklären. Aber jetzt schnelle Antwort darauf, gucken, wo die Vola ist. Wenn die bei 15% ist, dann bei 20 vielleicht den Trailing unten drunter setzen. Ja, so würde ich einen Trailing-Stop setzen. Nur fürs Taktische. Ganz wichtig.
Wir haben nur noch 30%,
Ja.
aber welches Depot würden Sie eher empfehlen in Bezug auf ETFs? Womit haben Sie persönlich gute Erfahrungen gemacht?
Also das war eben weder eine Bankempfehlung noch eine Anlage. Ich darf natürlich nichts empfehlen, aber ich gebe kleine Hinweise. Ich würde mir auf jeden Fall die Vergleiche angucken. Gute Brokervergleich ist schon broker-vergleich.de. Ich würde alles ausblenden, was ich vorhin bei Finanzfluss gezeigt habe. Da steht ja vorne unser Tipp, weil das ist Werbung, das ist Affiliate-Marketing. Die verkaufen quasi die Platzierung in diesen Vergleichen, würde mir aber ganz nackt die Kriterien angucken, möglichst viele Sparpläne, möglichst niedrige Kosten, möglichst viele Marktplätze. Ja, das wäre so. Und wichtig ist eigentlich auch noch, dass es ein hiesiger Bank ist, damit die Steuer gepflegt wird, sonst muss ich das nämlich selber machen. Das wäre noch so eine Empfehlung. Und dann noch ganz kurz, also Xetra, das habe ich nicht gar nicht gesagt, ETF-Sparpläne auf Xetra kostenfrei. Es gibt einige, die die umsetzen und das direkt weitergeben. Beste Ausführung hat man beim Sparplan auch auf Xetra. Und da ist natürlich cool, wenn die Bank einfach diese Nullkosten an Sie mit Nullkosten weitergibt. Die anderen kostenfreien ETFs werden meistens gesponsert von den Anbietern der ETFs, wenn sie kostenfrei sind. Vielleicht hoffe, das hat ein paar Tipps gegeben.
Das waren nur noch alle Fragen.
Das waren alle Fragen. Ja, eine Viertelstunde überzogen. Ich hoffe, das war interessant. Ich freue mich auf Feedback. Ich werde auf jeden Fall dann in einem Monat weitermachen mit ETFs für Fortgeschrittene. Ich merke beim Sprechen, ich hoffe, das war nicht zu schnell und zu viel. Da freue ich mich auch über Feedback. Und wir machen auf jeden Fall nochmal die Order-Typen genauer, also in der Dezember-Session nochmal genauer den Xetra-Handel dann nicht nur auf ETFs bezogen, weil das war ja heute schon so ein bisschen spezieller mit dem Creation Redemption-Prozess, den Desis und dem Korb, wie der Preis überhaupt entsteht. Aber ich wünsche trotzdem, wünsche ich Ihnen ganz, ganz viel Erfolg beim Geldanlegen. Und ich habe vergessen, dass wir hier duzen in Zukunft. Und danke, Anna, für die Unterstützung. Ich hoffe, du machst das öfter. Und die nächsten Sessions in der Tat habe ich zwei Sachen jetzt. Die schon erwähnte 2. November mit Börse at Home. Und dann bin ich für die ING hier, auch mit Anna hoffe ich, Anna, diesen Urlaub. Also mit jemand anders. Am 14. Oktober um 19 Uhr in Zusammenarbeit mit der ING rede ich über ETFs für Fortgeschrittene auch.
Wir haben jetzt doch noch eine
Ja,
Frage.
gerne.
Wie kommt man in das Orderbuch? Noch einmal kurz als Wiederholung.
Ganz einfach, börsefrankfurt.de, Website, dann das Datenblatt des ETFs aufrufen und dann gucken, dass man bei Xetra ist und nicht beim Parkett, also nicht Frankfurt, sondern Xetra. Dann ist wirklich rechts unten ist das Orderbuch zu sehen. Ist eigentlich nicht übersehbar, also auf dem Datenblatt. Wer hat es noch? Ich meine, Onvista hat es noch, Finanznachrichten hat es noch, aber ich glaube, wir sind die Einzigen, die es kostenlos in Echtzeit haben. Und für alle ETFs kostenfrei. Einziger Schmerz, Sie müssen sich anmelden, aber keine Sorge, da passiert überhaupt nichts mit Ihrer Adresse. Wir machen gar nichts mit Ihrer E-Mail-Adresse, außer dass Sie sich einloggen können.
Jetzt war's. Das war's.
Dann viel Erfolg und bis zum nächsten Mal. Dann wieder mit Jana.